Hallo und herzlich willkommen zu Reingehört, dem Podcast der Rheinraum- und Prozesstechnik. Live von den Launches in Karlsruhe 2025. Ich bin Susanne Weckauf und ich freue mich, mit den wichtigsten Köpfen der Rheinraum- und Prozesstechnik über die Trends und Themen der Branche zu sprechen. Herzlich willkommen. Ich habe heute gleich zwei Gäste auf dem Sofa sitzen quasi. Einmal herzlich willkommen, Matthias Bischoff.
Ja, hallo, liebe Zuhörer.
Genau, dann kann man die Stimmen auch zuordnen. Und einmal Bernd Hackenberger.
Ja, hallo, guten Tag zusammen.
Es freut mich, dass ihr beide da seid. Ihr seid von Sisto Armaturen. Was ihr macht, steckt vermutlich im Namen.
Das ist richtig, ja. Genau, Sisto Armaturen ist letztes Jahr 100 Jahre alt geworden.
Oh, wow.
Und wir machen Armaturen, im Speziellen Membranventile und Rückschlagklappen. Die kommen in verschiedenen Bereichen zum Einsatz. Vom Trinkwasser über die Industrie bis hin zur sterilen Verfahrenstechnik, wo wir jetzt heute hier ja auch auf den Lounges sind.
Aber ihr bedient alle drei dieser Bereiche?
Genau.
Das ist korrekt, ja.
Okay. Und ich würde sagen, wir bleiben erstmal beim Rheinraum. Höchstens, ich überlege mir das anders. Kann man sagen, dass von der Gewichtung her auch das, was am meisten ist, oder?
In den letzten Jahren stark zugenommen.
Ja.
Über 50% des Geschäfts mittlerweile, auch mit steigender Tendenz.
Ja.
Einfach weil auch dieser Bereich in den letzten Jahren sehr stark geboomt hat.
Okay. Und das heißt quasi Angebot, Nachfrage, dadurch habt ihr den Bereich dann auch vergrößert oder? Okay.
Das ist richtig, ja.
Gelegt. Ja. Ihr dürft gerne noch ein bisschen was über euer Unternehmen sagen.
Mhm. Ja, Sisto gehört zur KSB-Gruppe. Die KSB hat die Aktienmehrheit an unserem Unternehmen und der zweite Aktionär ist eine Luxemburger Bank, die eine Luxemburger Investitionsbank. Und mit der Eigentümerkonstellation sind wir beheimatet in Echternach in Luxemburg. Das ist ganz im Osten von Luxemburg, in der Nähe von Trier, in der Gegend. Und von dort aus beliefern wir die ganze Welt mit Membranventilen. Das Unternehmen hat im Moment etwa 180 Mitarbeiter und der Umsatz liegt so um die 30 Millionen Euro.
Okay. Und das heißt, nicht nur ihr beliefert mit Membranventilen weltweit, auch die Reihenräume bedient ihr alles weltweit, oder?
Also nee. Die Reihenräume machen wir keine, wir machen halt die Komponenten sozusagen dafür. Und das kommt ganz drauf an. Ein großer Teil des Geschäfts ist ein Projektgeschäft. Dort werden dann irgendwo auf der Welt neue Pharmaanlagen gebaut. Dann beliefern wir den Pharmahersteller bzw. seine Anlagenbauer oder Packagebauer, die dann auch in anderen Teilen der Welt sind. Und später wird dann alles beim Kunden dort, wo die Anlage zu stehen kommen soll, zusammengefügt.
Okay.
Also es gibt in der Regel mehrere Pakete.
Ja.
Der Trend geht dazu, dass man immer mehr, sage ich mal, in den Herstellerwerken im sogenannten Skidbau fertigt.
Mhm.
Das heißt, es ist eine in sich funktionierende Anlage, die als Skid bezeichnet wird, die eine spezielle Anlagenfunktion abbildet, um einfach vor Ort, die Projektzeiten werden immer schneller, das nennt sich dann Fast Track oder Fast Track.
Also wer mehrere Podcast-Folgen gehört hat, kann mit dem Begriff schon was anfangen, aber Fast Track ist auch mir neu. Was bedeutet, von wie viel Zeit oder von wie wenig Zeit sprechen wir da?
Also es gliedert sich in verschiedene Phasen. Wir haben also, man startet im Prinzip mit einer Konzeptphase, wo der Kunde erstmal überhaupt sagt, ich habe vielleicht ein Produkt, das ich fertigen will, kann ich das wirtschaftlich abbilden?
Ja.
Also wird ein Konzept aufgestellt, wird ein Kostenrahmen aufgestellt, der dann auch, sagen wir mal, durch die obersten Leitungsgremien dann genehmigt werden muss. Und dann poppt so ein Projekt eigentlich erst in der Öffentlichkeit auf. Ja. Also Beispiele sind jetzt zum Beispiel Eli Lilly in Alzey, die großen Investitionen in Frankfurt, wo man auch wirklich von Milliardenbeträgen spricht. Und da gehen halt das geht durch verschiedene Phasen, Concept Design, Basic Design. In diesen verschiedenen Phasen gibt es eben auch dann schon Ansatzpunkte, wo wir dann das Engineering unterstützen mit Detaillösungen, Und wir waren, glaube ich, bei den Paketen stehen geblieben. Ja. Ich bin ein bisschen abgeschweift.
Ja, ja, nee, aber das war die Frage auch, wie schnell ist Fast-Track?
Genau. Ja. Genau, also ich sage mal, wir haben vielleicht früher geredet von den ersten Beginnen bis zur Inbetriebnahme von 6-7 Jahren. Mhm. Das ist ja auch das Thema, wenn man zum Beispiel so Themen hört, die in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Also Insulin war mal ein Thema, es wird in Europa nicht mehr produziert. Wir sind komplett auf Asien angewiesen. Und wenn die Politik dann sagt, wir wollen das ändern, dann ist das nicht so, dass da 2 Jahre später eine Fabrik stehen kann. Das ist physisch gar nicht möglich. Ja. Und im Fast-Track würde ich jetzt so mal, also wenn man alle Phasen durchläuft und schafft das in vielleicht 3 Jahren oder 4 Jahren, dann ist man wirklich verdammt schnell.
Okay. Es muss ja auch erst noch ein Gebäude erstellt werden und so weiter. Das sind ja Sachen, die...
Und gerade ist, wir brauchen in dem Bereich ja einfach gewisse Anforderungen, die... Die braucht es, so richtig, die braucht es. Ja, genau. Okay. Ja. Dann darfst du bei den Paketen weitermachen.
Ja, wir hatten von den Skids gesprochen. Es gibt ja hier auf den Launches, spricht man ja von den Reinräumen. Das ist ja immer dann, sage ich mal, wenn das Produkt auch mikrobiologisch, sage ich mal, sehr aktiv ist. Also ich muss irgendwelche Zellen. Es gibt Zellkulturen, die man schützen muss vor Fremdeinflüssen und Ähnlichen. Also klassische Up- und Downstream-Prozesse. Und dann gibt es ja auch, sagen wir mal, immer noch die galenische Fertigung, wo man eher von Mischen, Rühren, chemischen Reaktionen spricht. Mhm. Da ist das Reinraumthema dann nicht so. Aber Penicillin zum Beispiel ist ein Thema, wo man also nicht wirklich vom Reinraum reden würde. Okay. Also man muss immer die Produkte immer ein bisschen sich anschauen.
Okay. Macht es Sinn, schon auf euer Spezialthema quasi, mit dem ihr heute hier seid, zu sprechen zu kommen, weil wir quasi transferieren können?
Ja.
Sehr schön. Dann, ihr habt darüber auf den Launches ja auch einen Vortrag gehalten. Es geht um metallischen 3D-Druck.
Ja.
Ich habe 3D-Druck, ja, habe ich gehört, aber metallisch? Seid ihr da Pioniere?
In dem Fall im Speziellen bei Membranventil würde ich sagen, ja. Es ist so, vielleicht muss man ein bisschen in der Geschichte zurückgehen.
Gerne.
Wo kommt es überhaupt her? Klassischerweise ein Ventil, im Speziellen ein Membranventil, ist normalerweise hat einen Eingang und einen Ausgang. Und in der Mitte gibt es halt die Membran, die den Fluidstrom unterbrechen kann. Und wenn man jetzt viele von diesen Ventilen nimmt und sie mit Rohrleitungen und T-Stücken und Kreuzstücken kombiniert und zusammenschweißt, kann man damit verschiedene Funktionen erfüllen. Und mit der Zeit ist diese aufgrund der Anforderungen im Pharmabau mit toten Ästen, in zum Beispiel die Regeln aus der Asthma mit der 3D-Regel, ist das immer mehr zusammen geschrumpft worden und das Ergebnis ist jetzt, dass das Mehrsitzblockventil, dass diese Funktionen quasi in einen Block hineingearbeitet werden, um die Abstände der Ventile zueinander zu reduzieren, kompakter zu bauen, wegen dem Skid zum Beispiel auch, aber auch um die Produktanforderungen zu erfüllen. Und das ist eigentlich die Basis für zu sagen, okay, jetzt kann man den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, wie kann man so etwas in einem additiven Herstellungsverfahren, also im 3D-Druck, herstellen?
Okay.
Also ich habe es im Vortrag damit verglichen. Es gibt verschiedene Aspekte. Also eine neue Technologie einzusetzen, nur weil es neu ist, macht ja keinen Sinn.
Richtig.
Sondern wir müssen dem Kunden ja, dem pharmazeutischen Hersteller, dem Anlagenbauern Vorteil bieten. Ja. Und da gibt es verschiedene Aspekte. Durch den metallischen 3D-Druck kann man zum Beispiel das eingesetzte Material sehr viel effizienter nutzen. Mhm. Wir haben in der Vergangenheit, waren die zersparenden Fertigungsmethoden das klassische Thema. Und gerade wenn man über diese komplexen Blockventile spricht, heißt das, man muss sehr viel Material abtragen, um auch den Block zu generieren, also die Funktionseinheiten aus dem Vollmaterial herauszuarbeiten.
Okay. Ja,
und da bietet...
Das Rohmaterial für den Block kann man sich wirklich wie einen Klotz vorstellen, der von einer Stange abgeschnitten wird, nachher aussieht wie ein großer Ziegelstein.
Okay.
Und daraus wird das Ventil herausgearbeitet. Und das heißt, es ist einfach sehr viele Späne, die nachher übrig sind, bis ein bisschen Ventil übrig
ist. Ich sag mal, es ist so der Prozess wie beim Bildhauer. Du stehst vor einem Klotz. Und wir müssen praktisch im Kopf haben, wie soll die Madonna aussehen, die wir da herausarbeiten.
Richtig,
ja. Also diese Idee muss vorher geboren sein.
Ja.
Und dann fällt ganz viel Material weg,
ja,
um nachher das filigrane, ja, funktionierende, komplexe Teil zu erschaffen.
Ja.
Und da bietet der metallische 3D-Druck eben die Möglichkeit, nur das Material zu erzeugen, das später auch funktional gebraucht wird.
Das heißt, wir haben Einsparungen, das Material. Ja.
Genau, im Materialbereich. Das ist einer der Vorteile. Also wir gehen da in Effizienz, wir gehen in CO2-Footprint-Reduzierung, weil wir einfach, sagen wir, Metall zu erzeugen, verschlingt ja große Ressourcen, ja, im Bereich Wärme. Da geht einfach viel Energie rein. Das kann man, ist einer der Aspekte. Der andere Aspekt ist, dass man dem Kunden deutlich mehr Flexibilität bieten kann. Wir haben über diese Projekte gesprochen, die immer schneller werden, die, ja, immer agiler werden. Heißt aber auch, die Entscheidungsprozesse finden immer später statt. Also wann wird wirklich final festgelegt, wie die Anlage aussieht?
Das ist ja eigentlich erschwert für euch.
Ganz genau. Und ich sage mal, wie es der Bernd beschrieben hat, wenn du mit Vollmaterial arbeitest, ja, dann brauchst du gewisse Vorlaufzeiten, weil diese Materialerzeugung immer noch konventionell ist und da, ja, gehen mehrere Wochen, mitunter 6, 10, 12 Wochen, speziell wenn wir um Sondermaterialien wie Hasteloy sprechen, werden da benötigt, einfach um mit dem Produktionsprozess starten zu können. Und dann bin ich aber immer noch, sag ich mal, übers Format an gewisse Dimensionen gebunden. Ende, ja, der Kunde, der jetzt aufgrund von Prozessänderungen die Formate, heißt das, wir müssen mit dem Schmieden wieder anfangen. Also wir können zwar aus groß klein machen, ja, aber aus klein geht nicht groß.
Genau.
Okay.
Habe ich einen großen Klotz bestellt oder habe ich kleine bestellt?
Na, ja. Zusammensägen,
das heißt, geht Zeit manchmal. Zeit und Geld.
Genau. Und da bietet eben der Druck die Möglichkeit zu sagen, bis ich den Drucker anschalte, ja, brauche ich die Flexibilität nur in der Abteilung vom Herrn Hackenberger, vom Bernd, wo man sagt, okay, die Entwicklung muss schnell genug die Konstruktion erschaffen.
Digital.
Digital natürlich, ja, 3D.
Ja.
Und dann, sage ich mal, das auf den Drucker transferieren, was auch nicht ganz banal ist, ja, weil ich muss ja slicen, ich muss also Schichten erzeugen, ja, ich muss die
Randbedingungen des Druckverfahrens halt berücksichtigen, wenn man das jetzt ein bisschen allgemeiner ausdrücken will. Da gibt es halt auch Begrenzungen oder Dinge, die man tun sollte oder auch nicht tun sollte. Da muss man natürlich dran denken, aber man hat natürlich, ja, weil das Rohmaterial das Pulver ist, hat man keine geometrische Einschränkung in dem Sinne.
Okay.
So, ne? Ja. Und heißt aber, ich kann im Prinzip bis zum Start des Druckprozesses bin ich flexibel.
Wann wäre in so einem, wenn sich jemand an euch wendet, bis zu dem Druckprozess, was gewinnt ihr an Zeit zu der Alternative?
Also idealerweise, also es ist eigentlich so, wenn der Querschnitt des Klotzes, wenn wir den noch bestellen müssen und der zum Beispiel dauert dann 12 oder 16 Wochen, ja, die Zeit hat man halt gespart.
Ja. Okay.
Der Druck im Vergleich dauert vielleicht mehrere Tage,
ja,
aber mehrere Tage zu 10 Wochen oder 12 Wochen ist natürlich eine erhebliche Ersparnis.
Richtig.
Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, der in dieselbe Kategorie fällt, und das ist im Prinzip die finanzielle Sicherheit. Sprich, der Kunde weiß zwar, dass er diesen Bedarf an Ventilen hat, aha, er kann sie aber nicht greifen, sage ich mal, was genau brauche, mhm, ich. Wir können aber schon anbieten. Wir können, wenn der Kunde sich mit uns committet, auch das entsprechende Material horten, also die Verfügbarkeit des Rohmaterials, aha, ist gegeben. Idealerweise vielleicht sogar noch die Kapazität auf den Druckern.
Aha.
Und dann bin ich natürlich, habe ich die planerische Sicherheit zu wissen, ja, ja, mit welchen Kosten kann ich realisieren, unabhängig davon, welches Produkt ich jetzt, ja, brauche. Und das gibt, sagen wir mal, speziell auf der finanziellen Seite eine große Sicherheit.
Ja.
Und Kostensicherheit ist auch ein immer größer werdendes Thema. Also das, was man, sagen wir mal, in der öffentlichen Hand erlebt, dass die Kosten, mhm, einfach wegexplodieren können, ja, bis die Elfi gebaut ist, das geht in einem wirtschaftlichen Unternehmen nicht.
Ja.
Sondern ich brauche Kostensicherheit im Projekt, um zu wissen, ja, mit der Investition kriege ich irgendwann mein Repaid auch. Und, ja, da ist das Verfahren auch nochmal ein entscheidender Schritt, gerade wenn es um Sonderwerkstoffe geht.
Und ich nehme an, wenn ihr sagt, ihr könnt gegebenenfalls eben das Rohmaterial schon mal sichern, reservieren vielleicht auch. Ihr könnt es ja benutzen, weil ihr könnt daraus ja auch für andere Projekte andere Dinge fertigen, oder?
Genau. Grundsätzlich ist das möglich, ja. Wenn das gleiche Material, die gleiche Spezifikation gefragt, okay, ist das möglich.
Okay.
Und ein weiterer, dritter Aspekt ist, der metallische 3D-Druck ermöglicht ganz neue Funktionalitäten.
Ja.
Also ich kann zersparen, eben habe ich gewisse Begrenzungen. die geometrisch aufgrund der Frästechnologie eben nicht zu erzeugen sind. Und da bietet eben der metallische 3D-Druck nochmal Möglichkeiten, die so bisher nicht möglich sind. Also ich habe gerade im Vortrag dafür geworben, dass die Kunden sich dafür entscheiden, zu sagen, ich hebe die Begrenzung im Kopf auf und formuliere meine Wünsche.
Ja.
Und es wird nicht alles möglich sein, aber es ist deutlich mehr realisierbar als in der Vergangenheit. Also ja. Beispiele dafür sind zum Beispiel Heizen und Kühlen, also aha. Doppelwandigkeit, Kühlschlangen aufbringen, okay. Gewichtsreduzierungen. Das sind nur ein paar Beispiele.
Messgeräte mit einbringen. Also man hat halt die Möglichkeit, viel stärker Funktionen zu integrieren. Und
ja.
Die man früher vielleicht in zwei separaten Ausrüstungsgegenständen gesehen hat, zu sagen, okay, man kann das auch in einen machen und ja. man hat dann in Summe halt einen deutlichen Vorteil.
Ja.
Dadurch, dass man die Temperatur an einer besseren Stelle misst oder
ja.
andere Vorteile.
Und wir haben aber immer noch, was in der pharmazeutischen Industrie auch sehr wichtig ist, wir geben immer noch dem Kunden eine große Sicherheit.
Ja.
Weil wir in der Erzeugung des Produktes eigentlich nur bei dem Grundkörper die Variation haben und die darauf folgenden Bearbeitungsschritte, mechanische Zerspannung, Polieren, das ist immer noch im regulären Fertigungsprozess mhm. und habe damit einen Gewinn an Funktionalität, an Flexibilität, aber immer noch mit dem hohen Sicherheitsanspruch, den die Pharma immer hat.
Mhm. Richtig, und ja auch braucht.
Was da vielleicht noch die Hörer interessieren könnte, also die Materialeigenschaften sind auf dem Niveau von dem konventionellen Material. Wir erreichen sogar höhere Festigkeiten als im Schmiedematerial, weil das
wow.
Gefüge sehr gleichmäßig aufgebaut ist.
Uh-huh.
Auch da sollten wir noch erwähnen, unsere Muttergesellschaft, die KSB, ist schon seit über 15 Jahren in der additiven Fertigung von Metall tätig und hat dadurch natürlich jede Menge Prozess-Know-how ja. entwickelt. Und das hilft uns natürlich sehr, weil wenn der Druckerbetreiber, der muss dieses Prozess-Know-how haben und
ja.
auch anwenden, sonst kommt halt nichts Gutes raus,
ja.
sondern was Schlechtes. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil für uns. Dadurch haben die schon hunderte Bauchargen produziert und haben auch immer Materialproben von jeder Charge mitproduziert und dort dann auch Festigkeitswert oder
ja.
sonstige Werte mit ermittelt. Und diese Statistik, die spricht einfach für sich.
Und da konntet ihr ja auch an einem ganz anderen Punkt dann einsetzen,
ganz
was eure
klar,
Arbeit angeht.
Klar.
Weil diese 15 Jahre, sagtest du, ne, das ist ja wichtig, also
ja,
Wahnsinn.
Das war eine gute Entscheidung
ja.
von der KSB damals, das zu tun. Und was vielleicht auch noch interessant ist für die Hörer, bei jedem Baujob wird der Werkstoff in dem Moment erzeugt sozusagen, weil er nochmal aufgeschmolzen wird. Das heißt,
ja.
der Druckerbetreiber ist der Hersteller des Materials. Nicht mehr die Schmiede ist der Hersteller,
ja.
sondern der Druckerbetreiber. Und es wird bei jeder Baucharge werden Probenkörper mit produziert, wo dann auch die Beprobung und die Chargenbelegung drüber stattfindet. Das heißt,
okay.
die Festigkeit wird von jeder Charge nachgewiesen über ein Zeugnis.
Okay.
Und damit ist halt auch das
ja.
Thema Sicherheit, was eben schon zur Sprache kam,
ja.
auch nochmal besonders,
ja.
wird dem nochmal besonders Rechnung getragen.
Ja. Und Erfahrung. Also ich habe gestern Kunden am Stand, die gesagt haben, oh, wo kann ich so einen Drucker kaufen? Sage ich, ja, können sie machen.
Können
aber
sie ihn handeln?
Sie werden nicht betreiben können.
Ja.
Also sie werden die Ergebnisse, wenn nicht zufriedenstellend
ja.
sein, kommen sie doch lieber zu uns.
Ja.
Wir machen es ihnen.
Ja.
Ja, und auch, sagen wir mal, wenn man jetzt die Wettbewerbssituation anspricht, diesen Vorsprung muss man sich natürlich auch erarbeiten. Und ich sage mal, egal wie schnell sie laufen, auf 100 Meter werden sie niemand erreichen können. Also
ja.
diesen Vorsprung hoffen wir auch noch eine gewisse Zeit lang zu halten.
Ja.
Und auch, ich denke, jetzt ist der Schritt, wo die Kunden einfach mal realisieren müssen, welche Möglichkeiten bietet das Verfahren,
ja.
wie können wir es auch wirklich in die Praxis noch weiter einsetzen.
Weil die Kreativität ist ja jetzt in einem vollkommen anderen Bereich, der sich ja jetzt auch erst entwickeln muss, weil das sind ja, ich nenne es mal überspitzt, ungeahnte Möglichkeiten.
Ja, ja, richtig. Also das
ja.
ist, wir werden in dem Verfahren sicherlich in 10 Jahren auf einer ganz anderen oder auf einem ganz anderen Niveau sein.
Ja.
Wenn man es jetzt mit Drehen und Fräsen vergleicht, ja. wird sicherlich in 10 Jahren auch irgendetwas noch besser sein, aber es ist in einer ganz anderen Reifegrad. Das heißt, der
ja.
3D-Druck wird sich in 10 Jahren deutlich stärker entwickeln.
Ja.
Und das ist, denke ich, halt auch, je nachdem, was dort passiert, kann das halt auch zu einem, zu einer Lawineneffekt sozusagen führen, dass dann auf einmal ganz andere Sachen möglich sind.
Richtig. Wie wird es denn bisher an? Warte, ich frage die Frage nochmal. Was war das Handy-Wenden? Ist nichts passiert. Wie wird es denn bisher angenommen?
wird sehr gut angenommen. Also wir sehen halt im Moment schon einen Fokus auf den hochwertigen Materialbereich. Also was Matthias schon sagte, Hasteloy oder Nickel-Basis-Legierung, weil da die Materialkosten sehr hoch sind und das Material sich auch sehr schlecht zersparen lässt. Eine sehr zeitintensive Bearbeitung erfordert. Und deshalb sind da die Vorteile im Moment noch am größten. Im Edelstahlbereich haben wir natürlich auch Anwendungsbereiche. Meistens ist es aber dann in Kombination mit einer besonderen Anforderung, dass eine Funktionsintegration stattfinden soll oder besondere Wichtigkeit aufs Gewicht gelegt wird oder so. Ja.
Also da müssen wirklich die Vorteile des Verfahrens zum Tragen kommen, weil wir in der Lieferkettensituation, da haben wir alles, sage ich mal, Notwendige am Lager, dass wir im Prinzip das Material vom Lager nehmen können, abschneiden. Ja. Da bietet sich dieser Vorteil nicht, wie bei den Sonderwerkstoffen. Deswegen sind wir da immer noch zersparend unterwegs. Mhm. Es ist auch so, sagen wir mal, dass wir die Oberflächenqualitäten, die Pharma speziell benötigt, aktuell im Druck noch nicht erzielbar sind. Das heißt, alles, was wir Produkt berührt haben, muss auch noch zerspanend gefertigt werden. Okay. Wir sind also nicht vollkommen frei in der Technologie. Geht man aber weg von diesem Bereich, also raus aus den produktberührten Stellen, so wie zum Beispiel beim Heizen und Kühlen von so einem Block, also da kann ich ja nicht mehr dann zerspanend überarbeiten, dann habe ich die Chance, sage ich mal, diese neue Funktionalität zu nutzen. Und bezüglich Flexibilität, wie wird es angenommen? Die Kollegen im Pegnitz drucken also schon ganz andere Dinge. Ganz banale Dinge wie Schrauben zum Beispiel werden gedruckt.
Ich bin auch, also ich bin der familientechnischen Lehrer und ich dachte auch, wow, das sind ungeahnte Möglichkeiten, was da alles möglich ist. Ja.
Ja, also es fängt von wirklich ganz banalen, ich glaube, da geht es um Sonderwerkstoffe speziell, wenn Schrauben gedruckt werden. Weil die im konventionellen Prozess sehr, sehr lange dauern. Also da wird wieder die Flexibilität. Es gibt eben diese verschiedenen Ausprägungen an Vorteilen. Und je nach Kundenbedarf und nach technischer Notwendigkeit kommt es zum Tragen, bietet diesen Mehrwert, von dem wir zum Einstieg gesprochen haben. Oder man sagt, konventionell ist noch gut genug. Ich sage mal, der Schritt, den Bernd vielleicht angesprochen ist, es werden heute auch Teile, ist ein gängiges Verfahren ist noch Gießen. Also Gussverfahren. Aha. Und wenn man mal an einem Punkt ist, wo man sagt, man kann wirtschaftlich mit den Gussverfahren mithalten und der Guss findet viel oftmals nicht, sage ich mal, in Europa mehr statt, sondern das ist ein Thema, das aus Asien kommt.
Ja.
Oder keiner will es, aber vielleicht kommt wieder eine Pandemie, wo man sagen, wer ist von diesen Lieferketten abgeschnitten.
Ja. Ja.
Dann bietet natürlich, sagen wir mal, so ein 3D-Druckverfahren, kann ich schnell Ersatz schaffen, weil ich nicht mehr eben auf diese bisherigen Lieferketten angewiesen bin.
Okay. Wobei man da auch sagen muss, der Guss ist natürlich auch ein etabliertes Serienverfahren, was sehr, sehr attraktive Kosten erzeugen kann, aber ist jetzt in dem Sinne nicht mit dem 3D-Druck vergleichbar, weil die Materialhomogenität beim 3D-Druck natürlich deutlich höher ist, die halt im Bereich von Schmiedematerial liegt.
Ja, ja.
Und deshalb halt wird der Guss auch nicht im Pharmabereich in allen Bereichen produktberührt eingesetzt.
Aber was heute schon gang und gäbe ist, sagen wir mal, in allen Druckverfahren ist zum Beispiel Rapid Prototyping, wenn das auch schon mal hier genannt wurde.
Nein, ich glaube nicht. Bedeutet?
Also,
dass ich relativ schnell einen Prototyp entwickeln kann.
Genau.
Da kommt, ich glaube, der 3D-Druck kommt eigentlich auch sehr viel aus diesem Bereich.
Hätte ich jetzt
von
auch,
vor
ja.
20 Jahren oder so war das.
Ja, aber im metallischen Bereich nutzen wir es im Moment ja auch wieder, um zu sagen, okay, du brauchst ein neues Bauteil und vielleicht um es kosteneffizient auch später abbilden zu können, machen wir die ersten. Aber die Teile sind halt schon funktional und einsetzbar.
Voll funktional.
Also anders wie früher, sagen wir, wo man gesagt hat, man druckt jetzt ein Kunststoffteil.
Ja.
Wir sehen das, wir haben die Dimensionen. Jetzt kriege ich wirklich ein funktionelles Teil aus, mit dem ich den Kunden auch sofort, sage ich mal, eine funktionierende Baugruppe erzeugen kann.
Ja.
Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Unterschied an der Stelle.
Wie blickt ihr denn in die Zukunft? Also oder auch mit welchen Wünschen?
Ja, ich glaube, Matthias hat es eben schon gesagt. Ich glaube, idealerweise finden wir Kunden, mit denen wir zusammen ein bisschen abstrakter über die Funktionen nachdenken können und dann halt Dinge neu denken, weil wir sind nicht die Ersten, die mit 3D-Druck kommen und feststellen, wenn man jetzt einfach ein konventionell hergestelltes Teil im 3D-Drucker macht, dann hat man nicht in dem Sinne was gewonnen, sondern man muss es einfach nochmal neu konzeptionell denken. Dann hat man den meisten Benefit davon.
Ja.
Und ich denke mal, was wir wahrscheinlich uns auch wünschen würden, wäre ein 3D-Drucker, der schon direkt fertige Oberflächen produziert, weil dann können wir nämlich geometrisch
uns noch ganz, viel mehr
ganz wahnsinnige Dinge ausdenken.
Ich höre schon, es wird spannend, was ihr da austüftelt.
Aber ja.
Ja, ich denke, das
man weiß halt nicht, wann dieser, also das wären halt so Momente, die halt sehr viel, so Game-Changer-Momente, die sehr, sehr viel ändern würden.
Ja.
Ne?
Mhm. Ja.
Oder wenn natürlich auch das Thema Kosten, wenn jetzt für den Edelstahl die Kosten sich ein wenig ändern, dann kann es direkt sein, dass das Verfahren auf einmal der Weg zu gehen ist.
Ja.
Und deshalb sind wir auch an dem Thema dran, damit wir nicht an dem Moment dann von vorne anfangen müssen, sondern dann schon jede Menge Erfahrung haben und direkt loslegen können oder weitermachen können.
Ja, ich glaube, wenn man so mit dem, sagen wir mal, zurückschaut und sagt so, Steve Jobs, Telefon, iPhone, ne, der Anwender ist eigentlich der, also wir können diese Idee, wir können die Möglichkeiten präsentieren, anders als damals, wo man gesagt hat, ich denke euch das vor.
Ja.
In der Pharma ist es ja so, dass das Prozesswissen bei den Kunden liegt und auch hochgeheim ist an vielen Stellen. Und da muss jetzt eigentlich diese Initialzündung kommen und sagen, okay, wir denken jetzt mal losgelöst, wir wünschen uns einfach mal das Membranventil 2.0.
Ja.
Was muss das können? Was können wir mit der neuen Technologie da anbieten? Was können wir im Prozess, also welche Prozessanforderungen können wir noch effizienter, noch schneller, noch abbilden und einfach mal losgelöst von den Strukturen denken und auf uns zukommen und einfach mal die Wünsche platzieren und dann kann man sehen, was bietet die Technologie an Möglichkeiten.
Ja.
Ich habe, ne, ähnlich wie bei den Kindern, wünschen dürfen sie sich alles.
Mal gucken, was dabei rauskommt.
Was das Christkind bringt.
Ja, aber genau das wollte ich auch gerade sagen. Eher mal über den Tellerrand hinausschauen und zu sagen, ich habe den und den Wunsch. Und wer weiß, was sich dadurch ergibt und was im Endeffekt dann vielleicht doch tatsächlich möglich ist.
Ja, und die Sachen, die wir vielleicht losgelöst so gar nicht denken würden.
Richtig.
Genau, also wir haben auch ein Produkt, jetzt sagen wir mal vom metallischen 3D hin zum Kunststoff, wo der Kunde letztes Jahr an der Achema ist auf uns zugekommen und es ist eigentlich eine banale Funktion, zu sagen, wir müssen was isolieren, ne, haben aber die neue Technologie im Kunststoffdruck dafür eingesetzt, eingesetzt. Und innerhalb kürzester Zeit jetzt eine funktionale Baugruppe erschaffen können.
Okay.
So, und die wirklich Probleme löst. Also es muss nicht immer Rocket Science sein, also die Aufgabenstellung muss nicht immer so dramatisch sein, aber auch Alltagsprobleme für den Kunden lassen sich damit lösen.
Ja.
Wenn man mal ein bisschen weiterdenkt.
Ich würde sagen, das wird in nächster Zeit eine Zeit, in der wir uns vielleicht selbst überraschen. Also.
Ja. Positive Nachrichten wären in der aktuellen Situation ja auch mal was Schönes.
Richtig. Ich danke euch für diese Informationen und für diese Neuheit und für das Gespräch.
Ja, dankeschön, dass wir die Möglichkeit hatten, das Unternehmen und das die Technologie vorzustellen.
Sehr gerne.
Das war Reingehört, der Podcast der Rheinraum und Prozesstechnik. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Und wenn Sie keinen Podcast mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie Reingehört in Ihrer favorisierten Podcast-App und bewerten Sie uns gerne mit 5 Sternen.